Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder beim Huf und Herz im Takt Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns mal mit dem korrekten Reitersitz beschäftigen. Vor 2 Wochen hatte ich ja schon eine Folge zum Thema Sitzschulung und warum die eben nicht nur für Reitanfänger wichtig ist, sondern auch, wenn wir schon fortgeschritten sind. Da hatte ich auch schon ein bisschen etwas zum richtigen Sitz erzählt, worauf man da achten sollte. Heute möchte ich aber eine ausführliche Folge zu dem Thema machen und dir vor allem auch erklären, warum denn der Sitz überhaupt das A und O beim Reiten ist. Wir könnten ja auch einfach aufsteigen und uns dann direkt um die Pferdeausbildung kümmern. Es ist aber nun mal so, dass wir den Sitz oder die Sitzhilfen als einzige nicht weglassen können. Die Schenkelhilfen kann ich aussetzen, indem ich die Beine einfach nur locker hängen lasse. Die Zügelhilfen kann ich auslassen, indem ich die Zügel einfach an der Schnalle aufnehme und gar nichts damit tue. Aber meinen Sitz habe ich ja immer mit dabei. Den kann ich ja nur weglassen, wenn ich absteige und vom Boden arbeite. Über den Sitz können wir auch die Bewegung des Pferdes fühlen. Er ist das Instrument für die feine Hilfengebung. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, weglassen können wir ihn nun mal nicht. Und die korrekten Hilfen entstehen eben auch aus einem guten Sitz. Andererseits ist es halt auch leider so, dass der Sitz, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, eben auch dem Pferd schaden kann und auch Bewegungen limitieren kann. Da bin ich auch letztes Mal schon sehr drauf eingegangen, was halt eben passieren kann, wenn du dich quasi nicht um eine Sitzschulung bemühst, dass das halt eben auch langfristig deinem Pferd schaden kann. Nicht von heute auf morgen, aber wenn man jahrelang schief reitet, dann wird das Pferd zum Beispiel dadurch auch immer schiefer. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Sitz beschäftigen, überleg doch mal, was sind so spontane Gedanken, die du hast, wenn du an die Wörter Sitz oder Sitzen denkst. Meistens denkt man dabei eher an sowas wie entspannen, es ist gemütlich, man macht eine Pause im Sitzen, man isst vielleicht auch im Sitzen, man sitzt auf der Couch, um sich auszuruhen. Und genau diese ganzen Wörter oder Assoziationen, also alles, was so in Richtung Gemütlichkeit und Entspannung geht, genau das ist es eben nicht beim Reiten. Denn fürs Reiten brauchen wir immer eine gewisse Körperspannung. Wenn wir sitzen, wenn wir jetzt auf einem Stuhl oder auf dem Sofa sitzen, dann haben wir zum Beispiel auch nicht den Körperschwerpunkt über den Füßen. Also ich sitze ja hier gerade auch auf meinem Stuhl und meine Füße stehen vor dem Stuhl. Mein Po ist weiter hinten auf der Stuhlfläche. Das heißt, wenn man mir jetzt den Stuhl wegziehen würde, dann würde ich auf dem Hintern landen und nicht auf den Füßen, weil der Schwerpunkt halt eben nicht über den Füßen ist. Das heißt, dass wir uns nicht in dem Moment selber ausbalancieren könnten und wir haben halt in der Regel auch wenig Körperspannung. Das alles sind aber schon Sachen, die wir für den guten Sitz brauchen. Da komme ich dann gleich zu. Das Wort Haltung wäre daher aus meiner Sicht deutlich angebrachter als das Wort Sitz, weil Haltung schon direkt impliziert, dass das mit deutlich mehr Spannung zu tun hat. Und eine Haltung kann ich ja auch je nachdem, was ich gerade machen möchte, verändern und beeinflussen. Was auch noch dazu kommt, weswegen ich dieses Wort besser finden würde, dass man oft ja auch denkt, okay, beim Reiten ist ein guter Sitz wichtig, aber beim Longieren oder whatever, da ist das total egal, weil ich sitze ja nicht drauf. Das ist tatsächlich auch nicht so. Also zum guten Longieren gehört halt auch eine gewisse Körperspannung und Körpersprache dazu. Also auch da ist es wichtig, in was für einer Haltung ich mein Pferd longiere. Wenn ich völlig entspannt und relaxed in der Mitte stehe, das Pferd einfach nur mich rumlatschen lasse, im schlimmsten Fall sogar noch mit dem Smartphone in der Hand und bei Instagram ein bisschen am Scrollen, weil das Pferd soll sich ja nur bewegen, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass das Pferd um mich herum seinen schönsten, ausdrucksstärksten Trab zeigt. Deswegen, ja, wäre, finde ich, für die Bodenarbeit da das Wort Haltung dann auch besser. Aber naja, das nur so am Rande zur Einleitung. Jetzt bin ich schon ein bisschen abgedriftet. Ich hoffe, dass ich dir mit der Folge jetzt ja etwas Verständnis geben kann für den klassischen korrekten Sitz, warum er halt eben wichtig ist. Aber auch ganz wichtig, dass wir da nicht dogmatisch vorgehen, sondern halt auch immer funktional gucken, je nachdem, welche körperlichen Thematiken die Reiterin, der Reiter mitbringt. Dass man auf die natürlich auch noch eingeht, da kommen wir dann auch noch später zu. Genau, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt damit ein bisschen dein Interesse geweckt habe und dann fangen wir auch direkt an. Also, was brauchst du denn überhaupt für einen guten Sitz? Das hatte ich auch vorletzte Folge schon mal angesprochen. Da gibt es drei wichtige Grundpfeiler. Einmal die Balance. Das ist quasi, dass wir unser Gleichgewicht über dem Schwerpunkt des Pferdes ausrichten. Also unser Schwerpunkt ist über dem Schwerpunkt des Pferdes, ohne dass wir uns dabei irgendwie festhalten, festklammern mit irgendwelchen Kompensationen. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch spannend, es gibt ja den sogenannten Remonte-Sitz. Der ist mittlerweile schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber tatsächlich ist man früher nach klassischer Reitlehre die Remonten, also die jungen Pferde, die gerade angeritten werden oder wurden, auch in einer Art leichten Sitz geritten, also mit dem Schwerpunkt etwas nach vorne verlagert, weil eben der Schwerpunkt des Reiters sich dem des Pferdes anpassen muss. Und bei einem jungen Pferd, was ja noch auf der Vorhand läuft, was ja auch in Ordnung ist, weil es steht ja noch am Anfang seiner Ausbildung, ist der Schwerpunkt halt auch deutlich weiter vorne. Wenn ich mich da jetzt schon in den klassischen Sitz begebe, am besten dann noch solche Floskeln wie setz dich mal hinten schwer rein oder so, dann bringe ich das Pferd damit aus seiner Balance, weil ich mich halt mit meinem Schwerpunkt nicht mehr über seinem befinde. Und genau sowas meint halt eben auch die Balance. Wichtig ist aber, was ich gerade schon mit diesem Stuhlbeispiel erklärt hatte, dass ich nicht nur über dem Schwerpunkt des Pferdes bin, sondern ich auch meinen eigenen Schwerpunkt über meinen Füßen ausrichte. Die Balance, die wird in den Lotlinien gemessen. Da kommen wir dann später noch zu. Ich gehe erstmal die anderen wichtigen Punkte durch. Der zweite Grundpfeiler ist die Stabilität. Das bedeutet, dass wir eine Körperspannung haben, eine positive Spannung, ohne dass wir uns verkrampfen und fest werden. Diese verhindert ein Wackeln auf dem Pferderücken. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Menschen, die sehr, sehr wenig Körperspannung und Stabilität haben, weil sie vielleicht den ganzen Tag im Büro sitzen, keinen weiteren Sport machen. Wenn die versuchen auszusitzen, da schlackert es oft sehr durch die Gegend. Das können wir halt eben mit einer guten Stabilität verhindern. Und Stabilität sorgt auch dafür, dass wir schnelle Reaktionen zeigen können. Also nur aus einem stabilen Sitz heraus kann ich zum Beispiel, wenn ich merke, mein Pferd driftet mir über die äußere Schulter weg, direkt Gegenmaßnahmen, sage ich mal, einleiten. Wenn ich da völlig schlaff und entspannt drauf sitze, dann dauert das auch einfach etwas länger, bis ich meinem Pferd dann da helfen kann. Und somit macht natürlich auch die Stabilität feinere Hilfengebung möglich. Kannst du dir auch vorstellen, wenn ich da oben drauf sitze wie so ein Klappersack im Aussitzen und möchte vielleicht den einen Schenkel etwas mehr rannehmen, wenn ich da oben aber wackel wie irre, dann werde ich natürlich auch mit dem Schenkel eher ins Pferd reinbuffen, statt einen sanften Druck geben zu können. Genau, und die Stabilität befindet sich dann vor allem im Rumpf, also oberhalb des Beckens quasi. Dafür ist dann die Bauch- und Rückenmuskulatur sehr wichtig. Da kommen wir aber auch nochmal später ausführlicher zu. Und der dritte Pfeiler, den du unbedingt brauchst, das ist die Beweglichkeit. Und hier geht es vor allem um eine Elastizität in den Hüftgelenken, natürlich auch allen anderen Gelenken und Körperregionen. Also wir sollten natürlich nirgendwo eine fette Blockade oder sonst was haben, aber gerade die Hüftgelenke und eben auch ein bewegliches Becken sind sehr wichtig, weil die ja auch wirklich direkt am Pferderücken anliegen. Hier können wir halt eine Bewegungsübertragung vom Pferd zu uns, aber auch andersrum besser ermöglichen. Und die ist bei uns heutzutage in unserer Zeit oft durchs viele Sitzen in unseren Jobs schon teilweise sehr erschwert, eben gerade in den Hüftgelenken. Weil wenn ich 8 Stunden im Büro sitze, dann bewege ich meine Hüftgelenke in dem Moment natürlich mehr oder weniger gar nicht. Genau, da haben wir also auch immer einen wichtigen Fokus drauf. Was dann noch sehr wichtig ist, dass wir uns die Beckenstellung anschauen für einen korrekten Sitz. Ist es nämlich ganz wichtig, dass wir unser Becken richtig positionieren. Das Becken ist quasi der zentrale Schlüssel, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, weil das Becken ja wirklich auf dem Pferderücken steht und wir diese Hilfe niemals auslassen können, müssen wir natürlich auch immer hier anfangen. Und die neutrale Stellung ist, dass die Sitzbeinhöcker gleichmäßig belastet sind und auch senkrecht auf dem Pferd stehen. Hier haben wir dann auch die Bewegungsübertragung, also vom Pferd zum Reiter, aber auch wiederum vom Reiter zum Pferd. Also wenn ich jetzt eine Sitzhilfe gebe über meine Sitzbeinknochen, dann übertrage ich die somit ja auch aufs Pferd. Es ist allerdings wichtig, dass sich die Bewegungen des Beckens nicht 1:1 auf den restlichen Körper übertragen. Das haben wir zum Beispiel im Galopp sehr anschaulich. Das Becken muss da ja eine ganz bestimmte Bewegung machen. Wenn ich jetzt aber dabei mit dem Oberkörper auch noch hin und her rolle, dann würde ich ja quasi nach vorne und hinten Schaukeln. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen oder kennst du auch selber von dir, wenn das Becken fest ist oder in einer falschen Stellung ist und jemand filmt dich beim Reiten, dass du dir denkst im Galopp, oh weh, mein Oberkörper, der kippt ja wie so ein Pendel mal vor, zurück bei jedem Galoppsprung. Das ist natürlich fürs Pferd dann auch schwierig auszubalancieren. Genau. Und um diese Feinsteuerung des Beckens zu ermöglichen, ist halt eben die Beweglichkeit vor allem in der Hüfte, also in den Hüftgelenken links und rechts notwendig. Das hat hier eben gerade auch schon gesagt. Und mit dem Becken haben wir quasi auch das, ich sag mal, Lenkrad des Sitzes. Also die Beckenbewegung beeinflusst halt auch unsere Hilfengebung und Einwirkung. Also nicht nur, dass wir über den Sitz das Pferd lenken können, sondern wir lenken quasi auch über das Becken unsere anderen Hilfen. Genau, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte. Dann hatten wir eben gerade schon gesagt, bei der Balance, die misst man in den Lotlinien. Da hast du vielleicht schon mal von gehört. Und zwar haben wir einmal das seitliche und das horizontale oder frontale Lot. Beim seitlichen Lot schaue ich als Trainerin jetzt zum Beispiel von der Seite und da möchte ich, dass das Ohr, die Schulter, der Beckenkamm, was man immer umgangssprachlich als Hüftknochen bezeichnet, und das Fußgelenk in einer senkrechten Linie haben von der Seite. Keine Neigung zur Seite, kein Einknicken in der Taille. Ich kann da zum Beispiel auch sehr gut erkennen, ob das Becken rotiert oder verkippt ist, wenn ich von der Seite schaue. Und das ist halt eben wichtig, um zum einen den Körperschwerpunkt immer über den Füßen zu haben und natürlich, um halt auch mein Pferd gerade richten zu können und halt auch beidseitig gleiche gute Hilfen geben zu können. Und beim horizontalen Lot oder frontalen Lot schaue ich quasi aus der Vorder- oder Rückansicht auf Pferd und Reiter und da muss ich natürlich gucken, dass das Becken waagerecht ist, also beide Sitzbeinhöcker auf gleicher Höhe sind, dass die Schultern auf einer Linie sind und das Gewicht eben generell gleichmäßig verteilt ist. Ich schaue mir aber auch immer an, ob die Füße auf gleicher Höhe sind. Hier ist es ganz oft simpel, dass einfach der eine Bügel einen Tick länger ist als der andere, dass man die noch einstellen kann. Es kann aber tatsächlich auch eben aus einem verkippten Becken kommen. Und bei einigen Reitern oder Reiterinnen gucke ich auch sehr gezielt, ob beide Ohren auf gleicher Höhe sind, weil wir auch viele Menschen haben, die den Kopf schief halten und daraus ergeben sich dann auch wieder andere Probleme für den Sitz. Da sage ich aber später auch noch was zu. Wir wollen halt auch schauen, dass wir nicht auf einer Seite mehr belasten. Ich kann hier dann halt auch als Trainerin Beckenschiefstand und Rotation erkennen und eben diese ganzen kleineren Dysbalancen, wenn ich zum Beispiel zu einer Seite ein Tickchen runterrutsche, es muss gar nicht viel sein, vielleicht nur so ein halber Zentimeter, aber das wirkt sich natürlich sehr aufs Pferd aus. Das kennst du vielleicht auch, wenn du wandern gehst oder einen längeren Spaziergang machst, du hast einen Rucksack dabei und du hast vielleicht im Rucksack auf der linken Seite ein, zwei Brotdosen für deine Mahlzeiten unterwegs und auf der rechten Seite hast du so eine große 2 Liter Wasserflasche, damit du natürlich auch bei deiner langen Wanderung, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, genügend Flüssigkeit zu dir nimmst. Das wirst du vielleicht nicht in den ersten Minuten, aber irgendwann merken, dass du einfach rechts viel mehr Gewicht hast als links. Das wird deine rechte Schulter runterziehen. Du musst mit der anderen Körperseite quasi unbewusst gegensteuern. Also das ist meistens nichts, was der Körper aktiv tut, aber in der Regel tut dir dann am Ende des Tages der ganze Rücken weh, weil du dich so verspannt hast, um diese Schiefe der Gewichtsverteilung auszugleichen. Und so können wir es uns quasi auch beim Pferd vorstellen. Wenn wir oben auf dem Pferderücken, also quasi der Rucksack sind und auf der einen Seite mehr Gewicht haben, weil wir schief sitzen, dann wird das für unser Pferd, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt in den ersten 5 Minuten, aber auf Dauer halt zum Problem. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Lotlinien halt auch anschauen. Was mir immer noch wichtig ist für einen guten Sitz, dass wir einmal drüber sprechen, was wir so an wichtigen Muskeln haben. Und zwar die Muskulatur, die für Reiter relevant ist, das ist vor allem die Bauch- und Rückenmuskulatur, für die Rumpfstabilität, die ich ja vorhin angesprochen habe, aber eben auch für die generelle Haltung und Aufrichtung. Und in der Regel ist dann hier schon das erste Problem, dass wir eben durch unser vieles Sitzen heutzutage. Wir sitzen meistens im Job, wir sitzen in der Bahn oder im Auto. Selbst wenn wir Fahrrad fahren, da sitzen wir wieder. Und das macht ja viel von unserem Alltag halt aus, dass wir da halt einfach meist eine zu schwache Bauch- oder Rückenmuskulatur oder beides haben und deswegen uns auch auf dem Pferd nicht so gut stabilisieren und aufrichten können. Was weiterhin sehr wichtig ist, was viele gar nicht wissen, das ist die Beckenbodenmuskulatur, weil wir halt hier eben die wichtigste Verbindung zum Pferderücken haben, weil der ja wirklich ganz nah am Pferd dran ist oder diese Muskulatur, diese Muskelgruppe ist ja nicht nur einer. Der Beckenboden schließt quasi den unteren Abschnitt der Bauchhöhle ab, also federt auch so ein bisschen quasi wie so ein Trampolin die Organe bei Stößen oder auch wenn wir niesen oder so, spannt der sich an, um halt ja dieses Durchfedern im Körper quasi abzupuffern. Der besteht aus drei Schichten. Wir haben quasi eine innere, eine mittlere und eine äußere Schicht. Die äußere ist jetzt für uns Reiter gar nicht so sehr relevant, aber die innere und mittlere, die müssten wir tatsächlich auch gut trainieren, halt auch stabil sitzen können, denn Aufrichtung und Stabilität beginnen schon im Beckenboden. Der ist zum Beispiel auch wichtig im Trab und Galopp, um halt die Bewegung des Pferdes abzufedern. Was dann noch wichtig ist, ist die Ober- und Unterschenkelmuskulatur, halt eben auch fürs Mitschwingen. Gerade da sind die Oberschenkel relevant und dann halt auch für die feine Hilfengebung der Schenkelhilfen. Und wichtig ist auch noch die Schultermuskulatur, zum Beispiel für den Drehsitz, dass wenn wir uns zum Beispiel fürs Schulter herein die Schultern nach innen drehen, dass wir da halt dann nicht irgendwie einknicken, eine Schulter hochziehen oder so, weil wir da irgendwie verspannt sind. Es ist auch wichtig, dass wir da gut trainiert sind, keine Verspannung haben, damit wir die Nickbewegung des Pferdes im Schritt und Galopp immer gut mitgehen können und natürlich generell für eine ruhige Hand- und Armhaltung. Wichtig ist, all diese Muskelgruppen, die ich jetzt gerade genannt habe, da haben wir jetzt beim Reiten keine direkte Kraftanstrengung. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich spanne jetzt all diese Muskeln einmal an und dann läuft das schon, sondern wir haben eine bewusste Aktivierung und es ist vor allem eine Kraftausdauerleistung. Kraftausdauer bedeutet, dass wir eben eine Spannung in der Muskulatur über einen längeren Zeitraum halten können, ohne dass diese Muskulatur ermüdet oder verkrampft. Also wenn ich jetzt mir so ein ganz klassisches Langhanteltraining anschaue, wo ich die Hantel hebe, wieder senke, dann ist das ja in dem Moment keine Kraftausdauerleistung, weil ich spanne den Muskel quasi einmal an und wenn ich dann die Hantel wieder nach unten nehme, spanne ich den Muskel ab oder er entspannt sich. Eine Kraftausdauerleistung wäre zum Beispiel auch sowas wie eine Plank, wenn ich das jetzt mit Sportübungen vergleiche. In der Plank, je nachdem, wie fit du da schon bist, hältst du die vielleicht 30 Sekunden, vielleicht eine Minute, vielleicht schaffst du auch 5 Minuten, I don't know. Aber hier habe ich eine Kraftausdauerleistung, weil die Muskulatur in einem permanenten, ja, Spannungszustand ist, ohne natürlich, dass ich verkrampfe. Und so ungefähr kannst du dir das beim Reiten halt auch vorstellen. Dafür muss ich natürlich diese Muskulatur vorher aber auch gut trainiert haben. Deswegen sage ich ja auch, dass du, wenn du reitest, unbedingt Ausgleichssport machen musst, weil auf dem Pferd kannst du diese Muskulatur, sage ich mal, nicht wirklich trainieren, weil da brauchst du sie eigentlich schon. Es ist genauso, wie ich die Hüftbeweglichkeit auf dem Pferd schlecht trainieren kann. Ich kann ja auf dem Pferd nicht rumturnen. Also für mich ist mein Pferd halt auch eben kein Sportgerät. Das sagen wir ja auch meistens in der pferdefreundlichen Bubble, sage ich mal so. Nein, mein Pferd ist für mich kein Sportgerät. Ich behandle das nicht irgendwie nur, um ja irgendwie Erfolge vorzuweisen. Aber dann finde ich, sollten wir halt auch eben nicht solche Übungen permanent auf dem Pferd durchführen. Also klar, ne, ich habe auch manche Übungen für die Sitzkorrektur auf dem Pferd, die man machen kann. Aber ich würde jetzt niemandem irgendwie sagen, hier, weiß ich nicht, verrenk dich da sonst wie auf dem Pferd, turn da rum. Das kann man dann auch am Boden machen, beziehungsweise am besten halt auch ja in einem entsprechenden Sportprogramm. Okay, so, kleiner Rant zum Thema Sport. Was noch ganz wichtig ist, wenn ich in einer dieser genannten Muskulaturregionen Probleme habe, dann kann das natürlich auch zu Sitzfehlern führen. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, wenn ich eine schwach ausgeprägte Bauchmuskulatur habe oder Rückenmuskulatur oder in der Regel auch beides, also meistens, wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da, dann kann es halt sehr schnell sein, dass ich ins Hohlkreuz kippe oder einen Rundrücken mache, also dass mein Becken verkippt oder dass ich zu einer Seite runterrutsche. Hier ist halt eben auch wichtig, dass du dich fragst, ob du kräftig genug bist, um diese Kraftausdauer dann zu halten. Wenn nicht, dann solltest du auf jeden Fall gezieltes Training machen. Und dafür habe ich ja zum Beispiel auch in meinem Equifit-Programm die Reiterfitness mit integriert, die ich zum Beispiel auch bei einem Sitzschulungskurs immer mit integriere, damit wir da einfach wissen, was wir halt noch für unseren Sitz tun können. Dann kommen wir noch zu den ja, ich sag mal, klassischen und bekanntesten Sitzfehlern. Ich denke, von denen wirst du auch schon gehört haben. Einige habe ich jetzt auch schon zwischendrin mal ein bisschen angesprochen. Und zwar ist das zum einen das Hohlkreuz oder auch der Rundrücken. Ist dir sicherlich auch ein Begriff. Also Hohlkreuz meint halt eben, wenn die Lendenwirbelsäule verspannt ist, die Muskulatur in der Lende ist verkürzt. Das Becken ist nach vorne verkippt und der Rundrücken ist halt eben, wenn das Becken nach hinten gekippt ist. Ja, der Rücken ist halt rund wie bei so einem Shrimp. Da habe ich halt in der Regel eine fehlende Beckenneutralität. Die Ursache sind oft Dysbalancen in der Bauch- und Rückenmuskulatur. Also, dass zum Beispiel die Bauchmuskulatur stärker ausgeprägt ist als die Rückenmuskulatur oder andersrum. Wenn ich jetzt eine stark ausgeprägte Rückenmuskulatur habe, kann es eher mal sein, dass ich ins Hohlkreuz kippe. Was aber natürlich auch eine Ursache sein kann, ist, wenn ich sowieso zum Hohlkreuz neige, wenn ich durch meine Arbeitshaltung schon eine verkürzte Rückenmuskulatur habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel stehe, viel sitze, dann ist das auch ganz oft der Fall. Aus dem Hohlkreuz und Rundrücken bzw. aus diesen verkippten Beckenstellungen entstehen dann meistens auch noch weitere Probleme, wie zum Beispiel der Stuhl- oder Spaltsitz. Beim Stuhlsitz ist es so, dass das Becken dauerhaft nach hinten verkippt ist, also die Sitzbeinhöcker rutschen nach vorne. Dadurch rutschen mir auch die Beine zu weit nach vorn und der Oberkörper ist zu weit hinten. Da habe ich dann auch ja, eine Blockierung der korrekten Einwirkung auf mein Pferd. Wird auch heutzutage gerne so ein bisschen als Liegeschiebesitz bezeichnet, weil je nachdem, wie sehr man mit dem Oberkörper nach hinten kippt, sieht es halt eben schon fast so aus, als wenn ich mich auf dem Pferd hinlegen wollen würde, auf den Rücken. Und dadurch schieben wir auch oft mit dem Becken das Pferd sehr stark nach vorne unten auf die Vorhand. Der Spaltsitz ist quasi das Gegenteil vom Stuhlsitz. Da haben wir also das Becken nach vorne verkippt. Die Sitzbeinhöcker zeigen dann nach hinten, nicht mehr neutral nach unten. Die Beine rutschen mir damit zu weit nach hinten. Der Oberkörper wird eher zu weit nach vorne gelehnt. So ist auch das neutrale Mitschwingen im Becken erschwert oder sogar ganz unmöglich, wodurch wir natürlich einen festen und ja, holprigen, wackeligen Sitz bekommen. Diesen Sitztyp finden wir auch oft bei AngstreiterInnen, weil natürlich, wenn wir Angst haben, geht instinktiv der Oberkörper nach vorne, wir ziehen die Schultern nach vorne, weil wir uns auch instinktiv quasi versuchen, den Brustkorb, die inneren Organe vorne zu schützen und dadurch kippt halt eben dann auch der ganze Rest mit nach hinten. Also in der Regel Menschen, die Angst haben auf dem Pferd, sitzen selten im Stuhlsitz, sondern haben eher dieses nach vorn Verkippte. Ein weiterer Fehler, den man oft sieht, sind sogenannte verriegelte Gelenke. Da weiß ich jetzt nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Verriegelte Gelenke, das meint quasi, kannst du dir gut vorstellen, wenn du den Arm nach oben ausstreckst, ganz nach oben, dann ist ja dein Ellbogen komplett durchgestreckt. Und komplett durchgestreckte Gelenke sind für den Körper vom Kraftaufwand her sehr einfach, weil du halt keine Kraft brauchst, sag ich mal, um das Gelenk in dieser Position zu halten. Deswegen hast du zum Beispiel auch bei Tanzpaaren, bei bestimmten Tanzarten, wenn der Herr tatsächlich die Dame irgendwie nach oben hebt und dann rumwirbelt oder so, dann machen die das halt auch wirklich mit diesen gestreckten Gelenken. Ein guter Freund von mir, der ist tatsächlich Tanzlehrer und der hatte mir das mal erklärt. Das fand ich sehr eindrücklich, weil er selber auch eher ein zierlicher Typ ist. Jetzt kein Hulk aus dem Fitnessstudio, sag ich mal, wo ich mich dann manchmal auch gefragt habe, wie kann er hier seine Tanzpartnerin, die vielleicht sogar ein bisschen schwerer ist als er, so mühelos oben halten, wo er dann halt auch meinte, naja, der eigentliche anstrengende Teil ist eigentlich in Anführungszeichen nur, sie nach oben zu bekommen. Aber wenn sie dann einmal oben ist und er die Gelenke durchgestreckt hat, ist es halt deutlich einfacher. Natürlich auch hier eine halbe Stunde lang oder so, irgendwann wird es anstrengend, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und beim Reiten haben wir jetzt ein Beispiel, wo da diese verriegelte Stellung zum Problem werden kann, wenn ich mir zum Beispiel das Hüftgelenk anschaue. Das kann zum Beispiel entstehen, wenn ich einen zu langen Bügel habe oder vorne eine zu dicke Pausche, dann rutscht mir der Oberschenkel nach unten weg. Ich möchte ja immer so leicht gewinkelte Beine haben. Wenn ich jetzt aber viel, viel, viel zu lange Bügel habe, dann ja, ist der Oberschenkel schon fast senkrecht und dadurch habe ich ein gestrecktes Hüftgelenk. Damit ist es verriegelt. Dann kann der Reiter ganz auf den Trab nicht vernünftig aussitzen. Das Pferd geht im Schritt aber auch nicht vorwärts, weil ich ja halt auch eine Hüftbewegung brauche, um die Schrittbewegung des Pferdes durchzulassen. Und erkennen kann ich das oft, wenn ich daneben stehe, wenn der Reiter mit dem Oberkörper im Galopp sehr stark vor und zurück wackelt, wenn der Kopf im Trab nickt, wenn die Unterschenkel klappern, weil es halt auch immer so ist, dass die Bewegung des Pferdes muss ja irgendwo, sag ich mal, aus dem Reiter wieder, rausfließen, beziehungsweise im Reiterkörper aufgenommen werden. Normalerweise würde das Hüftgelenk übernehmen. Wenn das aber, wie gesagt, verriegelt ist, dann ja, muss ja diese Bewegungsenergie, ist ganz einfache Physik, irgendwo hin. Und ja, das äußert sich dann halt eben, indem sich irgendein anderer Körperteil sehr stark bewegt, was ich ja eben gerade aufgezählt habe. Also gerade dieses Kopfnicken im Trab, das hast du vielleicht auch schon mal bei manchen Reitern gesehen. Das ist da ganz oft ein typisches Symptom, sage ich mal, für. Was wir dann noch haben, ist auch ganz klassisch das seitliche Einknicken. Da wird ja oft gesagt, man knickt in der Hüfte ein. Da als kleine Korrektur, man meint eigentlich ein Einknicken in der Taille, weil das Hüftgelenk ist ja eigentlich unten am Becken dran. Also falls ich jetzt nochmal Einknicken in der Taille sagen sollte, dass du weißt, wovon ich rede, es ist umgangssprachlich meist Hüfte, dass man das sagt, aber ist eigentlich falsch. Da habe ich meistens als Ursache, dass das Becken seitlich verschoben ist, also dass meine Sitzbeinhöcker quasi, wenn ich von hinten gucke, verkippt sind. Das Problem ist dann, dass meine Gewichtshilfen halt ständig und einseitig einwirken. Das ist blöd fürs Pferd, wenn du nochmal an dieses Rucksackbeispiel von vorhin denkst, mit der schweren Wasserflasche auf einer Seite. Einfach für die Ausbildung des Pferdes ist es halt schwieriger, weil es sich halt permanent quasi dagegen stemmen muss. Es kann aber natürlich auch dazu führen, dass mein Pferd das als, ich sag mal, Lenkungshilfe interpretiert und zum Beispiel dann permanent auf der einen Hand sich nicht abwenden lässt und auf der anderen Hand quasi immer nicht in die Ecken geht und die Bahn quasi nach innen immer verkleinert. Das kann durchaus dann eben an deinem Sitz liegen. Natürlich kann dieses seitliche Einknicken aber auch passieren, wenn ich ein schiefes Pferd habe und es mich dann quasi auf einer Seite tiefer setzt oder wenn ich auch einen schiefen Sattel habe. Auch deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man seinen Sattel regelmäßig überprüfen lässt. Wenn der auf einer Seite von der Polsterung her tiefer ist als auf der anderen, dann kann ich natürlich noch so viel Sitzschulung machen und an mir arbeiten. Ich werde dann ja immer, ich sag mal, gegen den Sattel anarbeiten müssen. Was man dann auch noch ganz oft sieht, ist, dass der Kopf halt eben verkippt ist oder der Blick nach unten geht. Deswegen hatte ich auch gesagt, schaue ich bei vielen Reitern halt auch eben auf die Ohren, ob sie halt den Kopf wirklich gerade halten. Das stört halt zum einen die Balance und lenkt halt auch ab. Wir haben dann auch, ich sag mal, Fokusprobleme. Wenn du wirklich dahin schaust, wo du hinreiten möchtest, dann klappen in der Regel auch gerade Linien, Handwechsel und all sowas deutlich besser, als wenn wir ständig nach unten schauen. Das Beispiel kennst du sicherlich auch. Du möchtest durch die ganze Bahn wechseln, schaust vielleicht auf der Diagonalen nach unten auf den Pferdehals, ab und zu immer mal wieder. Und wenn du dann an der gegenüberliegenden langen Seite, zum Beispiel bei M, eigentlich ankommen wolltest, merkst du, bin ja jetzt irgendwie doch beim Zirkelpunkt angekommen und gar nicht bei M, weil wir halt dem Pferd ja auch über unseren Blick schon durch eine gewisse Körperspannung zeigen können, wo wir hinreiten wollen. Wenn ich nach unten schaue, fehlt das natürlich. Aber auch ein Schiefhalten des Kopfes ist problematisch. Man könnte jetzt ja sagen, naja, wenn der Rest des Sitzes stimmt, dann ist das vielleicht nur ein kleiner Schönheitsfehler. Aber wir müssen ja auch bedenken, unser Körper besteht ja nicht nur aus Einzelteilen, sondern ist ein Konstrukt, in dem alles miteinander verbunden ist, über Faszien, über Bänder, Gelenke, Sehnen und so weiter und so fort. Und wenn ich den Kopf schon schief halte, dann habe ich eine fortlaufende Bewegung im Körper, dass ich dann auch die Wirbelsäule leicht zur Seite nehme und damit halt auch wieder rum im Becken verkippe. Und dann habe ich oft ein seitliches Verrutschen bzw. dieses klassische in der Taille einknicken, kann auch durch einen verkippten Kopf ausgelöst werden. Was bei all diesen Sitzfehlern, die ich gerade genannt habe, ganz, ganz wichtig ist, dass man die Ursache erkennt. Kein Sitzfehler entsteht einfach so. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wenn ich jetzt sehe, die Reiterin reitet permanent im Hohlkreuz, macht hinten quasi auch so einen kleinen Entenpopo. Wenn ich dann immer nur versuche, dieses Hohlkreuz wegzukorrigieren, ohne auf die Ursache einzugehen, dann ist das Symptombehandlung. Wenn die Ursache zum Beispiel ist, dass das Becken verkippt ist, also das Becken ist nach vorne gekippt, die Sitzbeinhöcker wandern nach hinten. Wenn ich hier die Stellung der Sitzbeinhöcker nicht korrigiere, sondern immer mich quasi nur auf den unteren Rücken einschieße, wenn ich dann zum Beispiel sage, keine Ahnung, stell dich mal in die Bügel, geh mal in den leichten Sitz, wölb mal die Lendenwirbelsäule hinten auf, dann hat das natürlich für den Moment einen guten Effekt. Vielleicht kann die Reiterin danach auch im Trab, im Aussitzen, weiß ich nicht, 5 Tritte lang korrekt sitzen. Wenn ich aber dieses ursprüngliche Problem, dass ihre Sitzbeinhöcker immer nach hinten wandern und sie das Becken nach vorne verkippt, weil sie es sich vielleicht so angewöhnt hat, wenn ich das nicht korrigiere, dann werde ich dieses Hohlkreuz halt niemals loswerden. Deswegen ist es halt ganz wichtig, immer nach der Ursache zu schauen. Und da kommen wir dann auch wiederum ein bisschen an die Grenzen der Sitzkorrektur. Muskulatur, das hatte ich ja auch bei der vorletzten Folge schon gesagt, wenn zum Beispiel die Ursache ist, dass einfach zu wenig Muskelkraft da ist, dann werde ich das in der Einheit nicht lösen können. Dann ist das halt an der Reiterin zu schauen, oh, ich habe zu wenig Bauchmuskulatur oder die ist nicht gut genug trainiert. Ich kippe immer wieder ins Hohlkreuz, weil ich vorne die Bauchspannung nicht halten kann. Dann muss die Reiterin da natürlich an sich arbeiten und ihre Bauchmuskulatur trainieren, neben dem Reiten. Genau. Man muss natürlich aber auch schauen, nicht nur Muskelkraft ist eine Grenze einer Korrekturmaßnahme, sondern auch, ja, ich sag mal, irgendwelche Krankheiten. Da muss ich dann natürlich auch sagen, dass wir nicht alle Fehlhaltungen korrigieren können. Manche haben halt auch andere Hintergründe. Wenn ich dann zum Beispiel merke in der Sitzschulung, bei einem Problem komme ich partout nicht weiter, dann schicke ich die Leute auch gerne mal zur Physio, weil wenn da irgendein Gelenk blockiert ist oder sonst was, da kenne ich mich jetzt halt eben auch nicht so sehr aus, weil ich bin halt keine Physio, dann komme ich dann natürlich auch nicht weiter. Also es ist halt auch wichtig, dass man dann auch Grenzen erkennt. Genau. Und was mir noch wichtig ist als Trainerin, da hast du dich vielleicht noch gar nicht mit beschäftigt, wenn du eben selber in Anführungszeichen nur Reiterin bist, selber keine Reitlehrerin, dann ist es aber auch ganz wichtig, dass wir uns noch mit den Lerntypen im Reitunterricht auseinandersetzen, denn jeder Mensch lernt anders und wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, ich will mich mit meinem Sitz beschäftigen, du gehst vielleicht zu einer Trainerin bei dir in der Gegend und an und für sich ist die auch fachlich gut, aber du hast das Gefühl, du verstehst sie nicht, dann kann es tatsächlich auch sein, dass du einen Lerntyp hast, den sie in dem Moment vielleicht nicht berücksichtigt hat. Deswegen will ich da hier einmal noch ganz kurz zum Schluss drauf eingehen. Es gibt den visuellen, den auditiven, den kommunikativen und den haptischen oder kinästhetischen Lerntyp. Das sind so die Haupttypen und die erkläre ich dir jetzt einmal ganz kurz. Als visueller Lerntyp, da profitierst du von Bildern, Videos, Vorreitern, aber auch von inneren Bildern, also quasi alles, was du selber siehst, kannst du dir besser merken. Wenn du es nur lesen würdest oder hören würdest, dann hast du es morgen gefühlt schon wieder vergessen. Wenn du zum Beispiel nicht vom Lesen aus einem Buch dir überhaupt nicht vorstellen kannst, wie soll jetzt ein Schulterherein aussehen, wenn dir deine Trainerin das dann aber quasi vorturnt, das mache ich zum Beispiel im Unterricht auch ganz oft, dass ich dann quasi wie so ein Pferd meine Schultern nach innen nehme und dann so versuche, auf so drei Linien zu laufen, dann verstehst du das, wenn du der Lerntyp bist, deutlich schneller. Der auditive Lerntyp merkt sich natürlich Erklärungen, Analogien, klare Kommandos, die er halt hört. Hier, diese Typen werden halt auch von zu viel Lärm drumherum sehr, sehr schnell abgelenkt. Also das habe ich auch schon mal gehabt, dass wir einfach Reitunterricht hatten in der Reithalle, wo noch viele andere Leute geritten sind, wo dann teilweise noch ein, zwei andere Leute auch noch Unterricht hatten. Man also selber immer so ein bisschen lauter reden musste, damit man über die anderen Trainer, sag ich mal, die halt auch geredet haben, hinweg. Also, dass der Schüler mich dann noch hört. Da habe ich dann auch manchmal gemerkt, dass aus der Reitstunde nicht viel behalten werden konnte, weil einfach dieses Drumherum abgelenkt hat. Oder ich sag mal, muss ja nur eine Baustelle neben dem Reitplatz sein oder so, ne? Sowas lenkt ja halt dann auch alles solche Typen sehr stark ab. Da kann es zum Beispiel auch nochmal hilfreich sein, wenn man die Schüler am Ende quasi einmal zusammenfassen lässt, was sie gelernt haben. Einfach, weil wenn sie selber nochmal hören, was sie sagen, sie das nochmal besser abspeichern können. Das geht auch so ein bisschen über in den kommunikativen Lerntyp. Der ist halt mit dem auditiven sehr stark oft verbunden. Der kommunikative Lerntyp lernt halt viel dadurch, dass er Fragen stellt, diskutiert, immer wieder sich rückversichert. Ist das jetzt so richtig? Ist das so richtig? Gruppenunterricht und Kurse sind oft super für diese Typen, weil sie halt nicht nur mit dem Trainer, der Trainerin sprechen, sondern sich halt auch mit den anderen TeilnehmerInnen noch austauschen können. Und hier ist halt dann auch wichtig, dass man da immer wieder Feedback gibt und halt auch wirklich diese Gespräche annimmt. Also wenn du eher dieser Typ bist, dass du halt auch ja eine Trainerin, sag ich mal, findest, die sich davon nicht verunsichern lässt, weil es kann natürlich auch sein, wenn man noch nicht so lange im Geschäft ist und dann die Reitschülerin permanent Rückfragen stellt, dass man dann vielleicht denkt, so aus Trainerperspektive, so, warum fragt ihr denn so viel nach, erkläre ich so schlecht oder so, kann ich dir jetzt auch so ein bisschen aus der Trainerperspektive, sage ich mal, sagen. Ist ja auch vielleicht mal ganz interessant, wenn du selber halt, ja, dich eher immer nur mit deiner Perspektive beschäftigt hast bisher. Man kann dann natürlich auch unsicher werden, wenn man denkt, oh Gott, ne, habe ich irgendwas blöd erklärt, aber wenn man einfach diesen Lerntyp vor sich hat, dann meint die Person das gar nicht böse, sondern ja, das ist halt einfach seine oder ihre Art zu lernen. Und der letzte Lerntyp, der haptische oder kinästhetische, der braucht halt wirklich das Gefühl oder seinen Tastsinn, der profitiert sehr von praktischen Lerneinheiten, also auch das Ausprobieren ist wichtig. Da kenne ich auch einige meiner Schülerinnen, wo ich irgendwas erkläre und gefühlt, bevor ich zu Ende erklärt habe, sagen die schon, ah ja, ich probiere schon mal aus, weil die das halt wirklich einfach einmal brauchen. Für die ist langweilige Theorie, sage ich mal, nichts, sondern die lernen dann so ein bisschen dieses Learning by Doing. Also wenn sie das erste Mal Schulter hereinreiten, die müssen es einfach ausprobieren und über die Veränderungen, wenn ich dann auch sage, guck mal, hast du jetzt das und das gefühlt, hast du das und das gespürt, darüber können die dann gut lernen. Hier funktioniert zum Beispiel auch super sowas wie die Sitzschulung mit Hilfsmitteln, also mit Franklin-Bällen, mit dem Balimo, mit dem Kippelsitz, aber auch das Anfassen und korrekte Positionieren, das mache ich bei solchen Typen zum Beispiel auch sehr gerne, wenn denen immer wieder zum Beispiel das Bein nach vorne rutscht, obwohl wir zum Beispiel das Becken schon gut positioniert haben, weil die vielleicht einfach gar nicht fühlen, wo soll das Bein denn hin? Dann gehe ich oft hin und nehme wirklich das Bein einmal und packe das so weit nach hinten, wie es eigentlich richtig wäre und lasse die Person das dann wirklich einmal fühlen. Und dann ist es oft so, dass das Bein wirklich da hinten bleibt, wenn es in Anführungszeichen nur an diesem Lerntyp, sage ich mal, gelegen hat, dass das vorher nicht geklappt hat. Für solche Lerntypen ist zum Beispiel auch dieses Pferdchenspielen, was ich bei der vorletzten Folge schon angesprochen hatte, sehr sinnvoll. Also, dass die sich quasi im Vierfüßlerstand hinstellen, ich mich ganz vorsichtig auf den Rücken setze. Natürlich federe ich mein Gewicht immer noch über die Füße ab, also ich setze mich da nicht beim ganzen Gewicht drauf und nehme die Beine hoch. Aber dass ich dann zum Beispiel bestimmte Sitzhilfen quasi auf ihrem Rücken einmal durchführe, dass sie wirklich fühlen, ah, wie fühlt sich das denn für mein Pferd an? Und hier ist es halt eben wichtig mit diesen Lerntypen, dass ich natürlich als Reitlehrerin weiß oder versuche einzuschätzen, welchen Lerntyp habe ich jetzt vor mir, weil ich dann natürlich auch dementsprechend meinen Unterricht anpassen muss, weil ja halt auch nicht jede Person gleich lernt. Und deswegen wäre es für dich vielleicht jetzt auch nochmal spannend, mal einmal reinzufühlen, welcher Typ bist du? Hast du dich in denen, die ich gerade vorgestellt habe, vielleicht direkt wieder erkannt. Und dann kannst du nämlich auch mit deiner Trainerin, mit deiner Reitlehrerin, deinem Reitlehrer vielleicht auch mal drüber sprechen. Du, ich habe mich mal mit den Lerntypen beschäftigt und habe festgestellt, das und das und das würde mir noch helfen. Können wir das vielleicht in den Unterricht integrieren, dass du halt vielleicht auch wirklich besser vorankommst und vielleicht auch Missverständnisse, sag ich mal, mit deiner Trainerin aus dem Weg gehen kannst. Das vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande. Wenn du jetzt sagst, wow, ich habe jetzt so viel hier über den Sitz gelernt und ich würde super gerne was an meinem Sitz verändern. Ich habe jetzt aber vielleicht bei mir in der Gegend niemanden, der sowas explizit anbietet, dann kannst du dich natürlich sehr gerne bei mir melden. Ich habe ja mein Equifit-Programm entwickelt, da hatte ich auch schon von berichtet, wo ich ja zum Beispiel auch die Reiterfitness mit drin habe. Da kannst du dich sehr gerne für melden. Wenn du dafür zu weit weg bist, dann kann ich auch gerne für einen Kurs zu dir und deinem Pferd an den Stall kommen. Da kannst du also sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen, sodass wir das absprechen können. In den Shownotes habe ich dir meine Kontaktmöglichkeiten verlinkt und dann hoffe ich, dass du jetzt ja eine informative Zeit hattest, dich ein bisschen mit dem Sitz auseinandergesetzt hast. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn du jetzt überlegst, oh, sitze ich denn wirklich in den Lotlinien, dann lass doch einfach, wenn du heute oder morgen dich aufs Pferd setzt, mal eine liebe Stallkollegin von der Seite und von hinten mal 2, 3 Fotos von dir machen beim Reiten und dann kannst du nämlich selber anhand dieser Lotlinien vielleicht schon ein bisschen analysieren, wo du schon gut bist und was du vielleicht noch verbessern darfst. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye! Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!